Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Du bist vollkommen gut zu mir. Ich bin mir Gott. Blieb bei mir hängen, diese Aussage im Lied. Jemand hat einmal gesagt, unser Problem ist nicht nur, wenn wir nicht bereit sind, zu unserer Schuld zu stehen, dass wir vor Gott schuldig geworden sind, sondern wenn wir nicht bereit sind, seine Liebe anzunehmen. Das ist genauso wichtig, dass wir bekennen können, ich bin vor Gott schuldig, ich habe es nicht verdient, gerettet zu werden. Das ist allein die Gnade von Jesus. Aber ich bin vor Gott auch schuldig, wenn ich seine Liebe nicht annehme. Die bedingungslose Liebe, die er hat zu uns. Und das ist ein Ziel in dieser Predigtreihe, das wir euch ermutigen wollen. Wow, einfach annehmen, danken, genießen, anbeten. Das ist das Schönste, was wir tun können. Wir gehen heute in den Epheserbrief. Und ich möchte gleich zu Beginn den Anfang von Epheser 6 lesen. Senkrechtstart. Ihr Kinder. Bleiben wir nur mal bei dieser Aussage stehen. Ihr Kinder. In welchem Zusammenhang wird das gesagt? Paulus ist der Autor des Epheserbriefs. Und der Epheserbrief war ein Rundbrief, der ging nicht nur an die Gemeinde in Ephesus, sondern an ganz viele verschiedene Gemeinden. Darum hat er keine persönlichen Grüße zum Beispiel. Und in den Manuskripten, die man gefunden hat, steht zum Teil eine Lücke dort, wo steht an die Gemeinde in Ephesus. Also er könnte genauso gut an die Stamme in St. Gallen geschrieben worden sein. Und Paulus hat hier verschiedene Anliegen, die ihn beschäftigen. Vor allem in Kapitel 5 und 6 kommt er auf Themen zu sprechen, die genau in unsere Orange-Serie passen. Ich habe hier die Themen aufgeschrieben. Epheser 5, Vers 1 und 2, Verse 18 bis 20, da geht es um den dreieinigen Gott. Und dass wir ein Leben führen, das ihn ehrt und dass wir von seiner Liebe immer mehr geprägt werden. Das ist Paulus enorm wichtig. Das könnt ihr schon lesen ab Epheser 4. Und in Epheser 5 kommt das so richtig zum Durchbruch. Werdet voll Geistes, schreibt er zum Beispiel Epheser 5, 18, indem ihr Gott anbetet mit geistlichen Liedern, mit Lob, mit Preis. Das ist der erste Teil. Und das ist das Entscheidende. Alles, was jetzt kommt, ist dem untergeordnet. Und das ist, liegt meiner Frau und mir enorm auf dem Herzen, wenn wir so unsere Anliegen mit euch teilen. Zuallererst und auch zuallerletzt geht es um deine ganz persönliche Beziehung zum dreieinigen Gott. Auch wenn du aus einer katastrophalen Familie kommst, dich schämst, darüber zu erzählen. Immer noch die Spuren erlebst deiner Vergangenheit, immer noch die Flashbacks, die Erinnerungen, die kommen, das Trickern. Denke daran, Jesus in deinem Leben, das ist das Entscheidende. Das ist eine Kraft, die du hast durch den Heiligen Geist, die dir möglich macht, dass du auch frei wirst von der schlimmsten Vergangenheit. Die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Aber deine Zukunft, auf die kannst du Einfluss nehmen. Beziehung zu Gott. Und dann kommt schon die Ehe in Epheser 5. So ab Vers 19 bis zum Ende des Kapitels, Vers 33, die Ehe. Und ich habe das hier vorbereitet und da kam mir nachher in den Sinn, dass ich hier noch etwas hinschreiben muss. Denn Paulus redet nicht nur von der Ehe, sondern er redet da überhaupt von der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und das ist ganz entscheidend. Wie gehe ich mit dem anderen Geschlecht um? Darum schreibe ich das hier noch hin. Mann und Frau. Das ist etwas weiter gefasst als die Ehe. In unserer Gesellschaft ist da vieles sehr verrückt im wahrsten Sinn des Wortes und gestört, gerade in dieser Frage. Und dann als nächstes kommt Epheser 6, was wir gelesen haben, ihr Kinder. Und ihr seht, das ist genau die Reihenfolge, die wir auch in der Orange-Serie haben. Zuerst geht es um den dreieinigen Gott. Es geht um die Ehen, starke Ehen. Und dann geht es heute um die Kinder. Epheser 6, 1 bis 4. Und dann 5 bis 9 kommt Arbeitsplatz, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und ab Vers 10 bis 13 die Gesellschaft. Und ich glaube, Paulus hat das ganz bewusst in dieser Reihenfolge geschrieben. Es ist gut, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Und wenn wir jetzt im Thema Orange sind, denkt daran, Paulus schreibt der Gemeinde in Ephesus. Er schreibt nicht Einzelpersonen, das Ehepaar Müller oder Meier oder wer auch immer. Und die Kinder von denen oder von jenen, ich sage jetzt keine Namen, um niemandem auf die Füße zu treten. Er schreibt an die Gemeinde. Und seht ihr, das ist Orange. Das ist Orange. Das sind Themen, welche die Gemeinde betreffen. Und wie schön ist, wenn wir in all diesen Bereichen eingebettet sind in eine Gemeindefamilie, die sich gegenseitig trägt und unterstützt, von Mitleid geprägt ist, einer trägt des anderen Last und wo wir alle gegenseitig uns auch in unsere Leben und Situationen investieren. Ihr Kinder, das ist der Zusammenhang. Jetzt kommt etwas, das ist mir eigentlich erst in der Vorbereitung auf diese Predigt so richtig aufgefallen. Und Iris und Andreas, ihr hattet ja eine Predigt über das Thema Ehe und habt es dort auch erwähnt, dass nämlich Paulus, der die meisten Abschnitte im Neuen Testament geschrieben hat über Mann, Frau, Ehe, Kinder, Kindererziehung, ein Single war. Ich muss euch sagen, das ist mir noch nie so bewusst gewesen. Und ich dachte, wow, da ist ein Mann, der ist nicht verheiratet, hat keine Ehepartnerin, hat keine Kinder, hat keine Enkelkinder, keine Urenkelkinder. Und er redet fadengerade in die Situationen hinein von Ehepaaren und von Familien. Ist es nicht so, dass, ich bin sicher auch hier in der Gemeinde, so wie Monokulturen sind. Die Ehepaare, die treffen sich, die haben gute Beziehungen. Alle Eltern mit Kindern in einem gewissen Alter kommen gut aus miteinander, sind im regen Austausch. Dann die Singles, die haben auch unter sich so ihre Beziehungen. Und dann ist irgendwo eine Kluft zwischen diesen Monokulturen. Und es entstehen wenig Querverbindungen, diese Geflechte, diese Netzwerke, in denen Menschen aufgefangen werden. Und ich will an dieser Stelle Mut machen, dass die Familien sich öffnen für Singles, dass Singles auch in Familien hineinschauen können, eingeladen werden. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei uns, wir haben sehr gerne und oft Menschen an den Tisch eingeladen, meine Frau noch mehr als ich. Ich hatte dann eher den Eindruck, es ist gut, wieder etwas alleine zu sein und runterzufahren. Und du Schatz, gell, du blühst richtig auf, wenn wir ganz viele Leute am Tisch haben. Und viele Singles und Singles, die auch uns eingeladen haben. Erst kürzlich waren wir für eine Predigt in einer Gemeinde und eine Frau, die glücklich als Single lebt, hat uns anschließend mit einem anderen Ehepaar zusammen zum Mittagessen eingeladen. Wir dachten, so mutig. Und sie hat uns richtig verwöhnt. Und Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier diese Grenze, diese Kluft überwinden, durchbrechen und uns noch mehr vermischen. Dass die Familien den Singles Erlaubnis geben, in ihre Situation hineinzureden. Du, bei deinem Besuch bei uns ist dir da irgendetwas aufgefallen, das für uns hilfreich sein könnte. Schon nur dieser Satz, die Erlaubnis geben und den Singles auch Mut machen, einen Schritt in die Familien zu tun, wie es Paulus hier gemacht hat, hineinzureden und dass wir so einander eine Hilfe sind. Und dann kommt jetzt noch etwas, Paulus spricht die Kinder an, direkt. Ja, die Kinder, auf vieles können wir keinen Einfluss nehmen. Unsere Vergangenheit, die ist einfach so, wie sie ist. So wie wir aufgewachsen sind. Ich muss euch noch etwas erzählen aus meiner Herkunftsfamilie. Erschreckt nicht, aber das ist auch Realität. Meine Mutter hatte 3 Geschwister und 2 von ihnen haben sich das Leben genommen. Und auch meine Mutter war oft manisch-depressiv und hat uns als Kinder, ich war noch keine 9 Jahre alt, gedroht, dass sie sich das Leben nimmt. Das ist die Realität. Und was geht dann in mir ab? Werde ich auch einmal depressiv? Versteht ihr die Frage, sind da Gene, die mich beeinflussen? Prägt mich dieses Erlebnis? Und ich weiß auch gut, wie wir einmal in Adelboden, in den Sommerferien, der Ängstlichen entlang, da ist ein Bach gegangen sind, der Vater und wir Kinder. Die Mutter war plötzlich nicht mehr zu Hause. Sie ist einfach weggegangen aus einer Konfliktsituation und wir sind dieser Ängstlichen entlang gegangen und mein Blick ging immer wieder in diesen Bach, ob wir sie da finden würden. Das sind furchtbare Momente. Aber ich sage das euch nur, um euch zu zeigen, auch meine Familie, wir sind keine Helden, wir sind ganz normale Menschen und das ist das Leben und darum sind wir umso mehr auf Jesus angewiesen. Oder letzte Woche ist jemand auf mich zugekommen, du, meine Eltern sind geschieden, das waren ganz, ganz schlimme Jahre, wo meine Eltern sich getrennt und geschieden haben und ich Kind und erlebe das alles mit. Und dann wagt man selber zu heiraten und dann kommt die Frage, bin ich in der Lage, meiner Frau treu zu sein? Mein Vater ist aus der Familie ausgezogen. Bin ich in der Lage, treu zu sein? Mit diesem Hintergrund kann ich überhaupt Familie gründen? Das sind ganz verständliche Fragen, Situationen, die uns prägen. Und da wird der Glaube so entscheidend. Habe ich Jesus, zapfe ich an der Kraft des Heiligen Geistes, der in mir wohnt, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in mir, wow! Und mit ihm bin ich in der Lage, auch solche Muster zu durchbrechen. Und dort, wo ich Prägungen mitbekommen habe, die man nicht einfach durchbrechen kann, mit seiner Hilfe damit zu leben, wenn es die Gene sind zum Beispiel. Es gibt ja auch das andere. Da wächst ein junger Mann in besten Verhältnissen auf, Lukas 15. Ein Mann hatte 2 Söhne. Jesus erzählt das Gleichnis und dieser Mann ist ein Beispiel für Gott. Und stellt euch vor, wenn Gott eine Familie gründet, so in unserer Vorstellung, er ist ja der ideale Vater, macht nie einen Fehler. Ich würde gerne bei ihm aufwachsen. Wow, ein solcher Vater ist ja super. Von der Mutter wird gar nichts gesagt. Lukas 15. Und dieser Sohn wächst in besten Verhältnissen auf und verabschiedet sich und sauft ab. Es passiert auch. Jugendliche, die in besten Verhältnissen aufgewachsen sind, kommen aus irgendeinem Grund ab, kommen in schlechte Gesellschaft, in Suchtverhalten und so weiter. Und das sind furchtbare Situationen. Und was macht dieser Vater? Was macht er? Er wartet. Er hat diesem Sohn von Anfang an bedingungslose Liebe geschenkt. Das ist das Beste, was wir als Eltern unseren Kindern schenken können. Bedingungslose Liebe. Meine Türe bleibt offen. Ich gehe nie so weit, dass ich die Türe schließe und sage, ich will mit dir keinen Kontakt mehr. Meine Türe bleibt offen. Und ich warte, bis du zurückkommst. Das ist meine Sehnsucht. Dafür schlägt mein Herz. Und in dieser Familie, mit diesem idealen Vater, sage ich mal, Gleichnis vor Gott, gibt es noch einen Jungen. Der hat auch ein Problem, ein anderes, Eifersucht. Mürrisch, denkt, er wird vom Vater ausgenützt. Und dann sagt der Vater, hey, alles, was mein ist, ist dein. Du bedienst dich nur nicht, das ist dein Problem. Ist alles vorhanden. Das Beste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist, dass sie Jesus entdecken. Ich glaube immer mehr, dass das allerhöchste Ziel in der Kindererziehung ist, dass wir uns dafür investieren. Paulus schreibt, ihr Kinder. Und was erwartet er damit? Dass die Kinder den Epheserbrief lesen, vorgelesen bekommen, erzählt bekommen. Selbstverständlich für ihn. Meine Kinder, ich will, dass ihr diesen Brief lest. Ich will, dass ihr Gott besser kennenlernt. Der Epheserbrief ist ein Teil der Bibel. Und ich will hier das Fenster schon öffnen in unsere Familie. Für uns war das ganz entscheidend, dass wir in unserer Familie der Beziehung zu Jesus eine ganz hohe Priorität geben. Ich weiß doch gut, es gab mal eine Phase, wo wir, ich glaube, das waren mit dreien unserer Kinder, Margret und ich, mit ihnen persönlich am Morgen stille Zeit genommen haben, Zeit mit Gott, einen Abschnitt aus der Bibel gelesen, gebetet haben. Wenn ich so zurückdenke, ich sage nicht, ihr müsst es so machen, aber uns war es so wichtig. Und bei den Pflegekindern, Schatz, hat mich das so beeindruckt, wie du dir jeden Morgen für jedes Pflegekind Zeit genommen hast, mit der Bibel, im Gebet. Und wisst ihr, das wirkt sich auch aus auf die Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen, dass sie merken, Flummi und Flimi oder Flip und Flop, das sind nicht unsere Lieblingsbücher und Tixi und Taxi, sondern die Bibel. Und es gibt so viele spannende Geschichten in der Bibel, und dass wir den Kindern die Bibel so richtig lieb machen. Die merken das. Und ich habe nichts gegen Flippi und Floppy, aber es gibt auch sehr gute christliche Kinderbücher. Aber die Bibel hat die oberste Priorität. Darum schreibt Paulus, ihr Kinder, hört zu, jetzt bin ich dran und ich habe euch etwas zu sagen in der Autorität Gottes. Ja, dass wir in das Leben unserer Kinder investieren, denn alles, was sie einmal bewältigen müssen, und denken wir schon nur an die Sorgen, die sich Eltern machen um die Zukunft ihrer Kinder in unserer geopolitischen Situation, da haben wir vieles überhaupt nicht im Griff. Und sie sind nur in der Lage, ihre Zukunft mit allen Herausforderungen, mit allen Verletzungen, die sie noch erleben werden, mit Krankheiten, mit Dingen, mit denen sie konfrontiert werden, die ihr Leben auf den Kopf stellen können. Sie sind nur mit Jesus in der Lage, das alles zu bewältigen. Da bin ich immer mehr überzeugt. Und darum ist es entscheidend, dass wir eine Sehnsucht haben als Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, dass diese Kinder zum Glauben an Jesus finden. Wir beten regelmäßig für unsere Enkelkinder, dass sie Jesus kennenlernen. Männer und Frauen werden nach dem Herzen Gottes. Das ist das Entscheidendste. Darum schreibt Johannes im 3. Johannesbrief, Vers 4, das ist meine größte Freude, wenn ich sehe, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das ist für ihn das Schönste. Alles andere ist sekundär. Und jetzt, wenn ihr diese Skalen anschaut, es hat mich mega berührt, wo ihr eure Punkte da hingeklebt habt. Zum einen, seht mal alleine schon diese vielen Menschen, die hier sind, die in einer persönlichen Beziehung mit Jesus leben. Und wenn du noch nicht so weit bist, unbedingt gib Gas und bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Das ist das Beste, was du tun kannst. Ihr könnt auch nachher noch Kleber hintun, wenn euer noch fehlt. Und interessant ist, diese Kleber habe ich aus einem großen Bild kopiert. Also das sind alles Einzelteile. Und so ist es auch mit uns. Wir sind ein Teil vom großen Bild. Auch in der Gemeinde, in der Gemeindefamilie. Du bist nicht alleine unterwegs. Du gehörst zu einer riesigen Blumenwiese. Das sind alles Blumenbilder, die ich gewählt habe. Und jetzt schaut mal an, bei beiden Blättern, wo sind die meisten Entscheidungen für Jesus? Wo sind sie? Ich wusste genau, dass es so sein wird. Ich muss euch sagen, es ist für mich keine Überraschung, es ist eine Bestätigung. Schaut mal, wo ist das größte Potenzial, dass Menschen zum Glauben kommen? Hier fängt es so an, ab 6-jährig und geht hier so bis 20, 25. Da kommen die allermeisten Menschen zum Glauben an Jesus. Und darum ist es so entscheidend, dass wir in unsere Kinder, in unsere Teenies und jungen Erwachsenen investieren. Gott hat das wunderbar gemacht, dass ein Kind schon sehr empfänglich ist für das Evangelium. Ich habe mich mit 11 entschieden, habe dort meinen Kleber gemacht. Mit 11 Jahren. Seitdem habe ich eine Gewissheit, dass mir meine Schuld vergeben ist und dass ich gerettet bin. Ist etwas Wunderschönes. Sicher auch Phasen, wo ich daran gezweifelt habe, aber die Gewissheit hat immer gesiegt. Warum? Mein Lieblingsvers, wer Jesus hat, der hat das Leben, 1. Johannes 5. Wer Jesus hat, das Leben, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. So einfach ist es. Solange ich Jesus habe, habe ich auch diese Sicherheit. Und ich weiß jetzt noch, wo ich mit einem unserer Mädchen gebetet habe. Es war an einem Abend, das hat gesagt, ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Das hat mich so berührt als Vater, wenn du mit deinem eigenen Kind beten kannst und es sein Leben Jesus übergibt. Und ich mache euch Mut, liebe Eltern, delegiert das nicht einfach nur an die Gemeinde. Sondern es ist das größte Privileg, wenn ich als Vater oder Mutter mit meinem eigenen Kind beten darf für eine Entscheidung. Aber habt auch nichts dagegen, wenn es in einem Lager passiert, in einer Freizeit. Da kommen viele junge Menschen zum Glauben. Das ist mega kostbar. Und dass wir uns als Familien auch öffnen und sagen, hey, und je älter die Kinder werden, umso mehr werden sie sich auch an anderen Personen orientieren. Ja, das ist entscheidend, dass wir hier investieren und dass die Menschen schon früh in ihrem Leben Jesus mit einbeziehen. Und ihr seht nachher, da tröpfelt es nur noch. Ist eigentlich traurig, dass der Mensch so ab 40, 50 immer weniger empfänglich wird für das Evangelium. Darum ist es wichtig, dass wir früh genug dran sind und in unsere Kinder investieren. Auch mit den Kindern beten, Formen finden, wo das Gebet spannend wird, lässig. Zum Beispiel das Raketengebet. Wenn die Enkel zu uns kommen und jedes so seinen Daumen hinstellen kann und für ein Anliegen betet, da gibt es so eine Rakete und am Schluss Amen und die geht los. Und der Tisch unten wird ganz heiß, versteht ihr, da ist die Rakete gestartet und die geht durch die Decke. Und ihnen das lieb machen, wow, ist das etwas Schönes, mit Gott reden und ihm alles sagen, was uns bewegt. Da habe ich gerade letzte Woche ein WhatsApp gelesen von einer unserer Töchter, von Tabea, die in Sambia wohnt. Und sie hat geschrieben, liebe Familie, ich habe angefangen vor ein paar Wochen mit dem Kind, jeden Sonntag zurückzuschauen und mindestens etwas, was mir dankbar sind, aufschreiben und in das Glas tun. Ende Jahr werdet mir zusammen die Zettel lesen und sehen, und uns über alles, was Gott im 2025 da hat, freuen. Ich finde das so eine schöne Idee. Ich werde uns alle lehren, aufs Positive schauen, was passiert. Ich habe das erste Mal vor 9 Jahren nach einer Fehlgeburt gemacht. Gehört auch zum Leben, Fehlgeburt. Es hat mir geholfen, die guten Sachen zu sehen im Leben. Auch wenn wir durch herausfordernde Situationen gehen, gibt es immer etwas zum dankbar sein. Einfach als Ermutigung, vielleicht schließt sich der ein oder andere an in unserem Familienchat. Finde ich so schön. Das berührt das Herz eines Vaters und einer Mutter. Und ihr seht das Glas auf Englisch angeschrieben, weil die Kinder englischsprachig aufwachsen. Jetzt nimmt es uns doch Wunder, was Paulus schreibt, ihr Kinder. Damit sind wir noch nicht zufrieden, oder? Schauen wir mal den Text an. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Jetzt stellt euch vor, jetzt hat Paulus in diesem kostbaren Epheserbrief ein paar Verse für die Kinder reserviert. Und das ist alles, was er schreibt. Boah, es ist eigentlich überhaupt nicht zeitgemäß, oder? Gehört euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Mir fällt hier auf, dass er sagt, so möchte es der Herr, dem ihr gehört. Da sind wir auf der Skala. Seht ihr, ein Kind kann schon Jesus gehören. Ist doch wunderbar. Der Herr, dem ihr gehört. Und wie gefalle ich ihm? Wie mache ich ihm Freude? Indem, dass ich gehorche. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Jetzt könnt ihr sagen, boah, Folgen und Streng und Züchtigung und was auch immer. Und es gibt leider auch Christen, die dafür in die Schlagzeilen gekommen sind. Es gibt aber auch das andere Extrem. Alles schlitten lassen. Das Kind ist König. Ihr Eltern gehorcht euren Kindern. Das ist ein Trend. Ihr Eltern gehorcht euren Kindern. Und das kommt genau daher, wenn die Kinder den falschen Platz in der Familie einnehmen. Puff, versteht ihr? Da, zwischen Mami und Papi oder sogar noch etwas höher. Das Kind sitzt auf dem Thron. Und ich glaube, das hat auch zu tun mit den Wurzeln einer Pädagogik, die sagt, wir kommen schuldlos auf die Welt. Tabula rasa. Ein Mensch ist ein unbeschriebenes Blatt, wenn er auf die Welt kommt. Und darum ja, möglichst wenig Einfluss nehmen, dass dieser gute Mensch nicht, versteht ihr, weil jeder Einfluss hat, ist negativ. Und darum muss das Kind sich möglichst entfalten können und alle tanzen dann um dieses Kind herum und bedienen es und berücksichtigen seine Wünsche. Wow, da sitzt die falsche Person auf dem Thron. Schatz, komm doch führe. Ich habe oft unseren Kindern gesagt, wenn sie Mühe hatten, sich einzuordnen, habe ich gesagt, Margret, euer Mami ist die Königin in der Familie.
Dann bist du der König. Ja?
Das haben sie dann daraus geschlossen. Genau. Wir wollen euch gerne einiges sagen, das uns auf dem Herzen liegt in diesem Zusammenhang.
Ja, Beobachtungen, die uns auch in christlichen Kreisen auffallen und ja, schwer machen. Zuerst leider etwas negative Sachen. Nur wo sitzen die Kinder, wenn Besuch kommt? Wer bestimmt, ich will hier, ich will da, wegen irgendetwas, eine schöne Tischdekoration oder was sonst? Genau. Und dann geht es darum, ach nein, das Hochstühli, das will ich nicht mehr. Ich will auch einen Stuhl. Und ich will den roten Becher.
Da beim Hochstühli, stellt euch vor, da hat sogar das Mami das Kleinkind gefragt, willst du aufs Hochstühli oder auf einen normalen Stuhl? Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig.
Ja, wir haben etwas viel Gesellschaft rundum, das stimmt, und ich liebe es. Aber es ist auch sehr interessant zu beobachten. Und auch gerade bei den Essgewohnheiten, dass ich es nicht gern. Das ist grusig. Das macht mir oft schwer. Wir sind in so einer speziellen Zeit, wo die Kinder aufwachsen, und als christliche Eltern haben wir oft den Mut nicht mehr, klar zu führen. Mhm. Auch,
Amen.
Auch beim Kleideranziehen. Mhm. Die Kleinsten wählen schon, nein, der Tuli mit dem Krokodil oder der andere. Und ich denke, da beginnt es, dass wir mutig führen und dass das Kind uns vertrauen kann. Für heute passt das am besten. Sicher gibt es da Ausnahmen.
Ja, du hast mir doch erzählt von einer Bekannten. Ja. Was hat sie dir gesagt?
Ja, sie hat gesagt, eine halbe Stunde geht das Szenario jeden Morgen, was das Kind anziehen will. Vorschulkinder, Schulkinder, Unterstufe. Und sie mag nicht mehr, sie hat keine Kraft, um zu führen. Und die Kinder nützen das aus, die sind recht müpfig und frech. Hm. Und das macht uns schwer. Und wie kommen wir da durch?
Und die Situation in der Familie, wo es ums Adonia-Lager ging.
Ja, ich habe jetzt hier gesehen, Asterix, Obelix, super Sache, Jungschi-Angebot. Sofort würde ich mich da anmelden, irgendwie zur Mitarbeit oder Kindern Mut machen. Und wir haben erlebt, in christlicher Familie, willst du nicht gehen? Ist nicht so gut, hast keine Lust. Und das ist so daneben. Wir Eltern müssen diese Angebote schmackhaft machen, dass die Kinder merken, wenn sie nicht dabei sind, dann geht ihnen Wichtiges verloren und ja, sie verpassen etwas. Und das ist unsere Arbeit. Hm. Es ist Arbeit.
Es ist Arbeit. Ja. Das stimmt, wir haben da noch einen Teil, wo wir erzählen, wie wir damit umgegangen sind. Gell? Oft sind die Kinder auch, wir erleben, dass die Kinder oft enorm frech sind zu ihren Eltern. Wirklich, also. Und die Eltern, die lassen sich das einfach gefallen, die reagieren gar nicht. Die sind vermutlich sich an diesen Wortschatz schon so gewöhnt.
Ja, noch ein Beispiel mit dem Lied. Vielleicht kennen die einen noch das Lied, ich will drauf hören, was der Papi sagt. Das ist so, Papi sagt, Mami sagt, Jesus sagt. Und ich bemerkte, ein Kind hatte schrecklich Schwierigkeiten mit Gehorsam dem Mami gegenüber. Und da begann ich zu singen. Und das kleine Kind fand, das ist ein grusiges Lied. Was singst du da? Die christliche Mutter stand daneben und sagte nichts. Und das sind Situationen, wo wir einander unterstützen müssen. Auch wenn ich sicher nicht so schön gesungen habe, aber es geht um das Wesentliche. Hm. Unterstützen den guten Teil, und die Eltern haben es sowieso herausfordernd in unserer Zeit, weil sie dann sehr als strenge Eltern, sture Eltern dastehen, aber den Kindern gibt das Sicherheit und sie brauchen das.
Ja, ich glaube persönlich auch der ganze Trend mit den Einzelzimmern, also da sucht eine Familie eine Wohnung und man geht von Anfang an davon aus, dass auch die Kleinen alle ein Einzelzimmer haben. Und da wachsen dann Ichlinge heran. Muss nicht immer so sein, aber wir hatten eine Phase, da waren 4 unserer Töchter im gleichen Zimmer, so im Vorschulalter, in der Unterstufe ist das sowieso möglich. Und unsere Ältesten, die hatten bis am Ende, bis sie ausgezogen sind, ein Zimmer geteilt. Das, also nicht einfach kopieren, gell? Ihr könnt damit machen, was ihr richtig findet.
Also das eine Zimmer im Prättigau, das hatte 5 mal 7 Meter mit Strickbalken Und das hat dann jeweils etwas gewackelt, wo die vier Kinder zusammen waren. Also ein Riesenzimmer, das muss ich schon noch sagen.
Die Schwierigkeit ist mit diesen Ichlingen in den Familien, dass die auch später Mühe haben, sich unterzuordnen. Gott hat überall, in allen Bereichen, die ich aufgeschrieben habe, die Paulus erwähnt, eine Ordnung gegeben. Und diese Ordnung einhalten, das gibt dann auch die Alpha-Tiere, die, ich sag mal, die Diktatoren, die sind schon Mini-Diktatoren in der eigenen Familie und üben dort. Jetzt kommen wir zu einem Teil mit einfach ein paar Beispielen, wie wir das versucht haben umzusetzen. Ihr habt sicher schon lange gedacht, was mit diesen Bechern ist da vorne. Ich liebe es, mit Kindern, jetzt auch mit den Enkelkindern, ganz bewusst zu üben, dass sie sich der Ordnung unterstellen, die wir ihnen geben. Da gehört dazu, ich platziere bewusst diese Becher am Tisch mit den Farben und dann sage ich, wo jedes Kind sitzt. Ja, bitte, da oben bei mir und du, ja und du. Nein, du sitzt hier. Wir Eltern bestimmen das. Und dann kommt die nächste Phase, ich will das gerne Bächli und ich will das grüne Bächli und du das violette. Und da sage ich, die Becher, die lassen wir so, wie sie sind. Versteht ihr? In Kleinigkeiten üben, dass die Kinder sich einordnen. Und erstaunlich, wie schnell das geht. Dann sind sie zufrieden und sie trinken ihr Wasser und plötzlich spielt die Farbe des Bechers gar keine Rolle mehr.
Ja, und was ich ganz wichtig finde, sind gute Familienregeln. Wirklich gute Regeln, die den Kindern auch Freude bereiten, sich diesen Regeln zu unterstellen. Und wir haben auch gemerkt, Pflegekinder haben sich sehr gut angepasst nach der Einführungszeit und sich auch diesen Regeln unterstellt.
Das gibt uns Mut, euch zu sagen, auch wenn eure Kinder schon im Teenie-Alter sind, es ist immer noch möglich, Regeln einzuführen, wenn man noch keine hat. Und einmal pro Woche einen Familienabend ist auch ganz wichtig. Und darüber dann auch reden, wie ist es euch gegangen.
Und auch die ältesten Kinder immer wieder versuchen zu verwöhnen. In den letzten Skiferien erlebten wir auch praktisch das Beispiel mit einem Weißwürstchen mehr, das das älteste Erstklasskind bekommen hat. Und der zweite, der jüngere, hat das fast nicht verkraftet. Ich möchte auch ein Weißwürstchen mehr. Es sind so bagatelle Sachen. Und dann mache ich euch Eltern Mut, bleibt bei der Überzeugung, es bleibt so. Und nicht, dass der Jüngere dann noch ein halbes bekommt oder was immer. Wir haben gelernt, auch wenn wir Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht so gut sind, aber dass wir dabei bleiben und nicht spontan dann kurz wechseln. Es gibt bei allem Ausnahmen. Aber ich denke, das älteste Kind hat es manchmal schwer, weil es den Versuchen der Eltern aus...
Genau, die Eltern sind dann auch am meisten am Üben bei dem Ältesten. Das muss dann,
ja, das ist sehr wichtig. Und ich habe auch die Erinnerung, in verschiedenen Familien, die ich kenne, das zweite Kind überholt das erste. Es wird vielleicht sogar größer, stärker, sprachgewandter. Und das ist ganz wichtig, dass wir trotzdem oder erst recht dann vorgreifen, wenn Besuch kommt. Das ist unser Älteste. Wenn es Schöckeli gibt, dann darf das Älteste es verteilen oder was auch immer. Weil es ist nicht einfach für älteste Kinder, die gerne unter die Räder kommen. Und dann gibt es spezielle Auffälligkeiten, die dann, das gäbe noch viel zu reden, ja.
Ja, genau. Aber danke,
hier,
Schatz.
Sag hier noch unser zehnte Kässeli, das ist bei uns sehr wichtig gewesen, einfach ganz klar mit den Kindern über den zehnten Teil zu reden, den wir Gott geben. Und dann auch miteinander entscheiden, wer bekommt es oder was machen wir mit dem. Und das Taschengeld so austeilen, dass es auch den Zehnten einfach reingeben kann und nicht noch wechseln muss oder was auch immer. Genau.
Danke vielmals. Ja. Ich muss euch sagen, ich habe eine wunderbare Frau. Ich war in vielen übergemeindlichen Gremien engagiert, viel zu früh und an zu vielen Stellen nachträglich, denke ich, ein Vater muss aufpassen, wenn die Kinder noch im jungen Alter sind, dass er genügend Zeit in die Familie investiert. Und trotzdem sind wir so dankbar, wie Gott uns geholfen hat in der Familie. Mhm. Danke vielmals, Schatz.
Und ich möchte den Eltern noch sagen, nicht müde werden, dranbleiben.
Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, Schlusswort, ich muss zum Ende kommen. Nochmal der Vers. Und merkt ihr, es geht nicht nur um mich als Vater mit meinen Kindern, es geht auch um meine Eltern. Wie begründet Paulus den Gehorsam? Mit dem fünften Gebot, Ehre Vater und Mutter. Das erste und einzige Gebot, das mit einer Verheißung verbunden ist. Und ich will euch, es gibt verschiedene Bibelstellen, ich will euch eine lesen über die Endzeit. Sie sind gewalttätig, arrogant, großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht. Römer 1,30. Oder lest mal 2. Timotheus 3, Vers 2. Den Eltern ungehorsam. Ist interessant, wie der Gehorsam in der Bibel einen großen Raum einnimmt. Gott will auch, dass wir ihm gehorsam sind. Und unsere Beziehung zu unseren eigenen Eltern, das haben wir ganz bewusst gepflegt. Du warst in einer schwierigen Situation mit der Stiefmutter, die eigene Mutter früh verloren. Diese Beziehung kam nie richtig gut, aber wir haben immer achtungsvoll von ihr geredet und immer wieder versucht, mit den Kindern sie zu besuchen, damit der Kontakt da ist, gut über sie zu reden, sie zu achten, auf ihre Ratschläge zu hören, ist eine andere Phase des nicht mehr Gehorchen, sondern Ehren. Und Ehren heißt Respekt erweisen, sind und bleiben immer meine Eltern. Und mir war es immer hilfreich, unsere Eltern leben ja nicht mehr, aber mir war es immer hilfreich, die Überlegung, wie möchte ich, dass meine Kinder einmal mit mir umgehen? Und da bin ich Vorbild, so wie ich mit meinen Eltern umgehe. Und das ist eine sehr gute Investition. Ja, noch ein letztes Bild. Ein Pflegekind von uns machte diese Zeichnung. Und die spricht für sich. Das hat uns so berührt. Kommt aus einer zerrütteten Familie, ist zu uns gekommen in eine Familie mit Regeln, mit Klarheit und es hat sich wohlgefühlt. Und ich glaube, Kinder fühlen sich wohl, wenn sie merken, sie sind gut geführt. Ich finde den schweizerdeutschen Begriff Folge so schön. Nicht drücken, schieben, sondern vorausgehen, das Kind kann folgen. Ich glaube, das ist Erziehung. Danke, Jesus. Ja, wir haben jetzt auch ganz viele Gebiete angeschaut, die unsere Kinder betreffen. Und ich danke für alle von uns, die schon als Kind, als Teenies und junge Erwachsene dich kennengelernt haben. Das berührt mich sehr. All diese Punkte haben eine Geschichte. Und danke bist du, die Kraft in uns durch den Heiligen Geist, die uns hilft, uns an dir auszurichten. Auch wenn wir vielleicht aus einer ganz anderen Ecke kommen, Herr, danke, dass dein Wort uns so gute Orientierung gibt. Und auch mit unserem Versagen dürfen wir zu dir kommen. Danke, bist du ein gnädiger Gott, ein Gott, der gerne vergibt und uns bedingungslos liebt. Wir dürfen immer und immer wieder zu dir kommen und bei dir Hilfe suchen. Das ist so gut. Und ich bitte dich jetzt auch noch bewusst für alle Singles unter uns. Danke für dieses gewaltige Potenzial hier in der Gemeinde und dass es dieses Potenzial in nächster Zeit noch viel, viel mehr freigesetzt wird. Im Sinne von Orange, eine große, erweiterte Familie, die sich gegenseitig unterstützt in allen Lebenslagen, in allen Lebensphasen. Herr, danke viel, viel mal. Amen.